Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Lost in the Cloud. DINIP berichtet über die wachsende Abhängigkeit von Microsoft in Schweizer Behörden.
Wer von euch arbeitet mit Word, Excel, PowerPoint und Outlook? Wahrscheinlich ziemlich viele. Diese Microsoft-Produkte sind allgegenwärtige Tools geworden, mit denen PrivatanwenderInnen, Unternehmen und ja, auch die Behörden täglich herumwerken. Microsoft wurde 1975 von Bill Gates und Paul Allen gegründet. Heute ist es eines der weltweit größten und einflussreichsten Technologieunternehmen. Die Produktepalette hat sich erweitert. Neben dem Betriebssystem Windows, den soeben genannten klassischen Office-Anwendungen, nebst Hardware wie Laptops, Tablets, Tastaturen und Mäusen, bietet Microsoft auch Cloud-Dienste und Plattformen an. Microsoft 365 nennt sich das abonnementbasierte Büropaket. KI-gestützte Tools wie Microsoft Copilot inklusive. Die Daten werden bei der Nutzung automatisch in Rechenzentren von Microsoft gespeichert, wenn in den Voreinstellungen Autospeichern nicht deaktiviert wurde. Damit kommen wir zum Herzstück von Microsofts aktueller Unternehmensstrategie und zum eigentlichen Problem, das Cloud Computing. Das Cloud Computing ist der wichtigste Treiber für Wachstum, Gewinn und Aktienbewertungen. Azure heißt der Cloud-Dienst von Microsoft, ein globales Netzwerk von Rechenzentren, das von Microsoft gewartet und verwaltet wird und lokale Infrastruktur ersetzen soll. In den Worten von Microsoft-CEO Satya Nadella klingt dieser angestrebte Wandel wie folgt. Cloud und KI sind die treibende Kraft für die Transformation von Unternehmen in allen Branchen und Sektoren. Wir treiben Innovationen in allen Bereichen der Technologie voran, um unseren Kunden zu helfen, sich an diese neue Ära anzupassen und zu wachsen. Und in konkreten Zahlen, in diesem Jahr hat Azure einen Umsatz von über 75 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 34% entspricht. Damit ist Microsoft die Nummer 2 im Cloud-Geschäft geworden, nach Amazon Web Services, dem Marktführer, und vor Google Cloud Platform. Der globale Markt für Cloud-Infrastrukturdienste wächst rasant. Doch wie sieht es auf der Seite der Benutzenden aus? Wo landen welche Daten und für wen sind diese zugänglich? Wie sicher ist es, unsere Daten in die Obhut eines der einflussreichsten amerikanischen Technologieunternehmen zu geben? Im auf DINIP veröffentlichten Microsoft Report hat Adrian Fichter untersucht, wie die öffentliche Verwaltung, der Bund, Kantone und Städte, aber auch kantonale und nationale Energieunternehmen Microsoft-Produkte nutzen und welche Daten in der Cloud landen. Welche Folgen könnte das haben? Kann man sich aus der Abhängigkeit lösen? Adrian ist heute bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Adrian Fichter, du hast dich schon in mehreren Folgen beschäftigt mit der Firma Microsoft und ihren immer größer werdenden Beziehungen zu Behörden von Kantonen. Vielleicht um am Anfang mal einen Überblick zu bekommen. Es geht ja da um die Cloud-Lösungen, also die dezentralen Lösungen, die Microsoft anbietet. Aus wie vielen Kantonen haben jetzt Behörden solche Verträge mit Microsoft?
Also ich gehe davon aus, eigentlich ziemlich alle. Ich habe dazu auch noch Matthias Stürmer gefragt. Er ist da Professor für den Public Sector Digital Transformation an der Berner Fachhochschule. Er hat gesagt, ja, also man weiß eigentlich nicht von Ausnahmen. Es gibt nur einen Unterschied. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar Kantone, die nicht alles zu der Microsoft Cloud migriert haben. Also die haben Office-Programme, die sie teilweise noch lokal betreiben, auf ihren eigenen Rechenzentren, das nennt sich On-Premises. Da haben sie wahrscheinlich auch noch ein alternatives Tool für die Videokonferenzsoftware zum Beispiel. Aber die allermeisten haben ihren ganzen digitalen Arbeitsplatz schon bei Microsoft. Das kann man eigentlich schon so sagen.
Alle sind ja jetzt ziemlich viele. Wieso sind das so viele? Geht das von dieser sozusagen Abhängigkeit, dieser Tradition oder was aus, dass ja wahrscheinlich alle seit Jahrzehnten mit vor allem Word und Excel und so weiter arbeiten?
Ja, also das ist irgendwie so eine Pfadabhängigkeit. Also wenn ich da die Dokumente anschaue von Kantonen, die eine Entscheidung gefällt haben zugunsten Microsoft, das ist bereits schon in den Nullerjahren passiert und so ist es natürlich schwierig, da wieder rauszukommen. Man einmal diese Technologie integriert hat und das ganze Personal sich daran gewöhnt hat, jahrelang nur damit zu arbeiten, dann ist für sie sozusagen Digitalisierung gleich Microsoft-Nutzung im Arbeitsalltag und davon kommt man fast nicht mehr weg.
Und wie alt ist denn das, dass Microsoft jetzt versucht, diesen Vorteil sozusagen, den es hat gegenüber Google und anderen Riesenfirmen, in diese Cloud-Lösungen darüber zu nehmen, umzumünzen? Also ich merke das, mir wird ja auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nahegelegt, ob ich nicht irgendwas in der Cloud speichern soll von Microsoft und so. Es hat irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, kommt mir vor. Wann ist denn da dieser Wechsel oder diese Offensive passiert?
So diese Cloud-Only- oder Cloud-First-Strategie von Microsoft, das hat eigentlich Microsoft schon eben vor 10 Jahren angekündigt, aber jetzt wollen sie es wirklich umsetzen. Also sie wollen, dass ihre Kundinnen und Kunden wirklich ihre Anwendungen, die sie bei Microsoft in der Cloud hosten und eben auch das ganze Microsoft 365, also eben dieses ganze Office-Programm, Kalender, E-Mail, Videokonferenz-Software, Kollaborationstools, dass man die wirklich auch nur noch aus der Cloud bezieht. Das ist natürlich einerseits eine Überlegung für das Geschäftsmodell, oder? Wie kann man noch weiterhin Geld verdienen? Aber zum anderen auch ist es eine Maßnahme für IT-Sicherheit, wobei man sich da streiten kann. Es gibt mehrere Vorfälle von Sicherheitslücken bei Microsoft, die zeigen, dass Microsoft gar nicht immer so sicher ist. Aber natürlich ist es so, oder die Anzahl der Cyberattacken nimmt zu. Und wenn man sagt, alle diese Software ist dann wirklich in den Rechenzentren von Microsoft gespeichert, dann ist die Verantwortung für die Sicherheit bei Microsoft und nicht mehr bei den IT-Administratoren von Gemeinden oder von Kantonen. Und das ist natürlich auch für die in dem Sinne jetzt in der Gesamtrechnung gesehen eigentlich besser, trotz politischen Bedenken.
Der erste Gedanke, den ich dann habe, wenn ich jetzt irgendwer wäre, der da Böses tun will, dann wäre ja so Microsoft 1000 Millionen mal attraktiver als irgendein kleiner Betrieb irgendwo mit so und so vielen Mitarbeitern. Ich glaube, ist das Argument der Sicherheit, das du jetzt da geschildert hast, aus deiner Sicht, ist da wirklich was dran?
Ja, also die heuern schon die besten Security Engineers an, so wie auch Google. Also das ist wirklich das schlagkräftigste, beste Argument von Big Tech aus den USA, ist wirklich auch diese Sicherheit zu gewährleisten. Das sehe ich auch aus den Dokumenten beim Bund, aber auch eben bei den Kantonen in Luzern, im Aargau, dass man so eine Rundumversorgung eines Gesamtsystems kann man eigentlich so, vielleicht so nicht leisten. Also das ist das vermeintliche Argument. Ich sage nicht, dass das so stimmt.
Also das heißt, dass diverseste Behörden aus allen Kantonen der Schweiz in unterschiedlichem Grad speichern immer mehr Daten in der Cloud von Microsoft. Das heißt, die Daten von diesen Behörden liegen auf Servern einer US-amerikanischen Firma. Was wir Folgen haben könnte, dazu kommen wir vielleicht noch, aber vielleicht zuerst einmal, was sind denn das für Daten, von denen wir da sprechen?
Genau, es sind wie zwei Ebenen. Es gibt jetzt diese Software as a Service, SaaS heißt das, das ist eben die Arbeitsplatzebene. Da werden auch persönliche Daten des Bundespersonals sozusagen gespeichert, aber eben auch Fallbearbeitungen, zum Beispiel einer KESB, einer Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Die sollten dann eigentlich verschlüsselt werden laut Richtlinien, aber die werden eigentlich auch dann in einer Microsoft Cloud gehostet und gespeichert. Dann gibt es teilweise auch jetzt bei der Bundesebene, wo halt sehr viel mehr Daten noch vorhanden sind von uns allen, da gibt es noch die Infrastrukturebene. Das sind eben sozusagen Fachanwendungen, Programme, wie zum Beispiel eine Lohnmessungssoftware, die wird teilweise auch in der Microsoft Cloud oder jetzt beim Bund auch noch in der Amazon Cloud betrieben. Und somit auch ganz viele Daten auch von den Schweizer Einwohnerinnen und Einwohnern. Zum Beispiel jetzt wird in Zukunft das Widerspruchsregister zur Organspende in der Microsoft Cloud verschlüsselt natürlich, stark verschlüsselt, aber da wird der Widerspruch wird eigentlich da eingelegt, jetzt auch mit der EID, die wir angenommen haben. Das wird jetzt dort gespeichert. Oder die ganzen Zoll-Apps. Wenn man quasi in die Schweiz fährt, dann kann man sich anmelden digital, wenn man etwas zu verzollen hat. Und das läuft in der Amazon Cloud. Und dann gibt es noch den Energiesektor, Stromversorgungsunternehmen, die eben auch Microsoft 365 nutzen für ihre IT-Infrastruktur, also Kommunikationsinfrastruktur, Kollaboration. Das läuft alles in der Cloud. Also wenn man sagt, Microsoft deaktiviert hier die Konten, dann können die Unternehmen nicht mehr auf ihre Daten zugreifen, auf ihre E-Mails zugreifen, auf nichts mehr eigentlich.
Und wenn du sagst, ganz viele Daten, du hast ja zum Beispiel Kantone Aargau und Luzern dir genauer angeschaut und habe jetzt richtig verstanden, dass zum Beispiel auch Gesundheitsdaten nicht unter den allerhöchsten Vertrauensschutz fallen und also in der Microsoft Cloud gespeichert werden, aus diesen zwei Kantonen zum Beispiel.
Ja, genau. Also das hat mich auch sehr schockiert. Das habe ich schon beim Kanton Luzern schockiert und auch im Kanton Aargau, wo man sagt, eigentlich bis zur Stufe vertraulich dürfen eigentlich alle Daten von den Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons Aargau oder eben Luzern und wahrscheinlich noch viel mehr Kantone, die habe ich einfach noch nicht aufgedeckt, dürfen eigentlich migriert werden zu N365, dürfen da gespeichert und bearbeitet werden. In der Antwort des Regierungsrats auf diese dringliche Interpellation von Lukas Huber, von den Grünliberalen, steht da auch wirklich offen, also Beispiele, eben Angaben zur Straffälligkeit, ärztliches Gutachten, Unterbringungsmaßnahmen, also das sind dann eigentlich wirklich so die vertraulichen Informationen zu den EinwohnerInnen. Besonders schützenswerte Personendaten dürfen bei Microsoft gespeichert werden. Das Einzige, was nicht da gespeichert werden darf, sind so Informationen über Ermittlerinnen, Ermittler, so nachrichtendienstliche Informationen auf der Strafverfolgung oder Polizeiinformationen, wo man dann verdeckt ermittelt zum Beispiel.
Jetzt kommt bei dir einmal vor, dass, um jetzt festzustellen, so meistens vertraue ich das nicht, es gibt die Möglichkeit, KI von Microsoft zu nutzen und der KI ein Dokument zum Beispiel zu füttern und dann die KI beurteilen zu lassen, ob dieses Dokument als vertraulich zu klassifizieren ist oder nicht. Macht das ernsthaft jemand?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich noch nicht genau herausgefunden, wie jetzt dieses Labeling, ob das jetzt wirklich mit der Microsoft KI klassifiziert wird. Da habe ich auch noch ein paar Fragen dazu, weil dann müsste man ja Microsoft angeben, was sind schützenswerte Personendaten und würde dieses Wissen ja preisgeben, was sie ja gar nicht wissen dürfen. Also wie es ganz funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist ganz klar, dass mit dieser Datenklassifikation, die jetzt alle Kantonsangestellte und auch Bundesangestellte jetzt machen müssen, dass so oder so Dateien, Informationen, Dokumente bei Microsoft landen, die nicht dahin gehören. Und das nehmen übrigens die Kantone auch in Kauf und auch der Bund. Die sagen, ja, das nehmen wir in Kauf, dass denn das dort gespeichert wird, obwohl wir das eigentlich nicht wollen. Die Stadt Zürich, die haben so viel bei SharePoint Online, das ist so das Dokumenteablagesystem. Dort sind so viele Informationen gelandet mit besonders schützenswerten Personendaten, dass es da einen kleinen Aufschrei des IT-Departments gegeben hat und gesagt hat, Moment, also macht mir sozusagen einen kleinen Stopp. Und ja, die Stadt Zürich überlegt sich jetzt, das mit neuen Verschlüsselungsmaßnahmen zu lösen, aber die Frage ist halt auch, wie praktikabel das ist.
Du hast vorher gesagt, es hat für mich so ein bisschen geklungen, ein bisschen aus Sachzwängen heraus, sagen die Behörden, sie nehmen das in Kauf, dass diese Daten dort gespeichert werden. Der Kanton Bern hat ja zum Beispiel auch gesagt, hat sich entschieden für Microsoft 365, weil alles andere extrem hohe Migrationskosten verursacht hätte und dabei auch Risiken entstanden wären. Heißt das, die Marktmacht von Microsoft ist schon so wahnsinnig weit fortgeschritten, dass nicht mal relativ große Behörden wie jene des Kantons Bern sich leisten können, sich was anderes zu überlegen?
Absolut. Also es ist auch ein bisschen eine Bankrotterklärung, weil dieses Narrativ der Alternativlosigkeit, das wird ja auch bewusst gestreut und gefüttert oder von Microsoft. Und sie wollen ja auch diesen Schritt der Migration der Daten in die Cloud erzwingen, weil sobald das da drin ist oder wenn du Software schreibst, die dann auch da gespeichert wird und gehostet wird, dann ist das ja auch eine Form von Kontrollverlust. Du kannst das Ding dann nicht mehr so schnell rausnehmen und migrieren und auf deine eigenen Server migrieren. Dann gehen auch Dinge kaputt und so weiter. Also es ist ganz klar etwas, das von der Big-Tech-Industrie gewollt ist und über Jahre auch dafür lobbyiert worden ist. Und wahrscheinlich werden viele Mitarbeitende zuerst wegen der Benutzerfreundlichkeit klagen, wenn sie mit anderer Software arbeiten müssen. Das ist klar. Wenn es natürlich um IT-Risiken geht, dann ist vor allem wahrscheinlich wirklich das Thema IT-Sicherheit gemeint. Und so ist natürlich für jeden Kanton klar, unter dem Strich haben wir eigentlich mehr Vorteile mit Microsoft als Nachteile, auch wenn es politisch und rechtlich sehr hohe Risiken gibt und es nicht ausgeschlossen ist, dass die US-Regierung A, Zugriff hat auf unsere Daten und das zweite ist eben Funktionsausfall. Also kann Trump via Dekret anordnen, die Schweiz digital auszuschalten und yes, he can, also er kann das.
Wenn das so ist, gibt es denn überhaupt Behördeneinrichtungen in vergleichbarer Größe? Ich glaube, du erwähnst das Bundesgericht in Lausanne, das noch nicht mit Microsoft oder vielleicht auch Google oder mit diesen Riesenfirmen, sondern vielleicht mit kleineren Firmen oder gar mit Open-Source-Lösungen arbeitet?
Das Bundesgericht in Lausanne wollte noch nie mit Microsoft-Software arbeiten. Das war eine Entscheidung des IT-Leiters, der bis heute noch im Amt ist. Das war in den Nullerjahren. Und ist natürlich auch alles ein bisschen umständlicher, aber es funktioniert. Es sind Betriebssysteme in Einsatz, es gibt Software, es gibt eigentlich für jedes Angebot von Microsoft gibt es eine Alternative. Ich war da beim Bundesgericht zu Besuch und die haben mir das auch gezeigt. Sie haben auch gezeigt, wie sie selber jetzt ein KI-Modell aufbauen. Also sie haben hier auch ein Open-Source-Modell genutzt, das von Meta lustigerweise, und haben da ihr KI-Modell trainiert. Also die sind relativ eigenständig unterwegs. Die werden nicht betroffen von irgendwelchen Entscheidungen der USA. In Deutschland gibt es Schleswig-Holstein. Die haben entschieden, dass sie komplett von Microsoft weggehen, und zwar geschickterweise mit einem Plan. Weil es gab immer wieder Versuche in der Vergangenheit, zum Beispiel auch die Stadt Bern, die sagt, so, wir machen jetzt Open-Source-Bildung. Wir verärgern jetzt die Lehrerinnen und Lehrer. Die nutzen jetzt alle alternative Schulsoftware. Hat natürlich nichts davon geklappt, aber eben nicht unbedingt wegen der Open-Source-Technologie oder weil die Software nicht benutzerfreundlich war, sondern einfach das Projektmanagement war mies. Man hatte nicht wirklich einen Plan. Das ist bei Schleswig-Holstein anders. Da möchte man Schritt für Schritt umsteigen. Also man fängt an bei E-Mail. Und dann als nächstes kommt eine Videokonferenzsoftware. Da gibt es Dokumentenbearbeitung. Auch da gibt es Alternativen. Es braucht einen Plan. Es braucht aber auch Personal, die die Mitarbeiter schult und betreut und da ist, wenn sie verärgert sind. Also das ist ganz, ganz relevant. Und ich denke, es gibt auch Überlegungen in Dänemark und auch in Frankreich, in Lyon. Also langsam, denke ich, ist es ein bisschen angekommen, die Gefahr. Aber natürlich noch nicht bei allen. Und jetzt die Bundeskanzlei übrigens testet auch OpenDesk, das ist eine Alternative vom Deutschen Zentrum für digitale Souveränität. Auch das ist eine Office-Suite, also ein Gesamtpaket von Tools wie Dokumenten, Kalender und so weiter. Und bis 2026 möchte man einen Machbarkeitsbericht machen, wo man dann auch einen Plan hat, ob man das dann auch in Produkte umgießt. Also nicht nur ein Proof of Concept, ob es funktioniert, sondern eben auch, dass man dann auch Alternativen hat für den Notfallbetrieb. Also wenn alles ausgeknipst ist, haben wir dann noch irgendwie Zugriff auf irgendetwas.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an Freundinnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch. Alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social-Media-Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Kommen wir nun also zum Ausknipsen. Es ist ja, würde ich sagen, schon so, dass jetzt, gerade in Europa, auch in vielen europäischen Staaten, der Alarm losgeht, wenn man über so Lösungen, Cloud-Lösungen mit US-Firmen nachdenkt, weil halt zurzeit ein sehr rechtsgerichteter, sehr irrlichternd agierender, hyperkapitalistischer auch noch Präsident, die USA regiert, nämlich Donald Trump. Der hat anscheinend bereits den Chefankläger der UNO gesperrt, weil er einen internationalen Haftbefehl rausgelassen hat gegen Netanyahu und Yoav Gallant, den ehemaligen, glaube ich, Außenminister Israels. Daraufhin hat Microsoft das E-Mail-Konto dieses Chefanklägers gesperrt. Mit welchen Argumenten sperren die einem solchen Beamten oder vielleicht einem anderen Fall, irgendeinem Beamten aus dem Kanton Bern, das E-Mail-Programm zum Beispiel?
Mit Argumenten von Trump, also das war eine Sanktion gegenüber dem ICC, also dem Internationalen Strafgerichtshof. Dieses Beispiel dient als Illustration für die Abhängigkeit und für die Gefahr. Das war so ein Wake-up-Moment in Europa. Dieses Kill-Switch-Szenario, das immer viele befürchtet hatten in der Vergangenheit, ist jetzt auch wie eingetreten. Man kann digital sozusagen ausgeknipst werden. Das ist eine rein politische Diskussion und zeigt eben auch, was es für Folgen haben kann. Das wird ihnen auch sehr um die Ohren geschlagen. Also ich habe dann auch, ich war ja an einem Anlass von Microsoft in Bern im Mai Sie haben das Beispiel natürlich sehr umschifft und haben auch Trump eher gelobt, aber ich habe da eigentlich so quasi im Hintergrund Gespräche mitbekommen, dass Ihnen das sehr um die Ohren geschlagen wird, dass wirklich sehr viele Regierungskunden jetzt nach Alternativen schauen zu Microsoft. Und Sie möchten jetzt allgemein Ihren Kunden mehr Autonomie gewähren, indem Sie sagen, ihr übernehmt den Betrieb für diese abgeschottete Cloud, die wir euch zur Verfügung stellen, und wir haben nichts mehr damit zu tun. Sie haben sogar gesagt, dass der Quellcode für diese neue Microsoft-souveräne Cloud ist dann sozusagen in der Schweiz hinterlegt, irgendwo in einem Bunker, also man weiß nicht so genau, in den Rechenzentren in der Schweiz. Ist die Technologie dann wirklich so autonom? Also gibt es nicht doch eine Form von Updates, die man am Schluss ja immer einspeisen muss, und die kommen dann aus der Microsoft OS-Zentrale? Und da kann man natürlich ein Update einschleusen, so dass dann alles lahmlegt am Schluss.
Das ist ein anderer Fall. Können US-Behörden auch Zugriff auf Daten aus dieser Cloud erlangen auf politische Anordnung hin?
Ja, basierend auf dem Cloud Act können die Strafverfolger können ja diese Daten anfordern.
Also US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden können Microsoft sagen, wir brauchen von Person X diese und jene Daten.
Genau. Ja, der Cloud Act, das muss man vielleicht kurz erklären, ist ein Gesetzeswerk von 2018 von der ersten Trump-Regierung. Und zwar war der Hintergrund, dass Microsoft nicht die Daten herausgab von einer Person, deren Daten in einem Rechenzentrum in Irland lag. Also Microsoft hat sich da wirklich für seinen Kunden gewehrt, was ja eigentlich löblich ist. Und zwar mit der Argumentation, diese Daten liegen auf europäischem Boden. Daraufhin hat das irgendwie offenbar die Strafverfolgung und die Geheimdienste so empört, also vor allem die Strafverfolgung, dass sie dann eben zu Trump gingen und gesagt haben, wir brauchen jetzt dieses Gesetz, dass quasi der Zugriff der Strafverfolgung bei Big-Tech-Unternehmen so ausgestaltet werden muss, dass sie immer Zugriff haben, egal wo die Rechenzentren sind. Also egal, wo diese Daten dieser Person liegen, ob das jetzt in Irland ist, in der Schweiz oder in Russland. Und das muss dieser Person nicht unbedingt kommuniziert werden, die betroffen ist. Es gibt da auch einen Gag-Order, sozusagen, dass Microsoft auch nicht darüber sprechen darf. Und dann gibt es noch ein ganz anderes Gesetz, nämlich FISA, also Foreign Intelligence. Da ist Europa viel mehr auch noch davon betroffen, weil hier geht es um die Geheimdienste, die jemanden suchen, die einen Suchbegriff haben, die gehen dann direkt zu den amerikanischen Big-Tech-Unternehmen und darüber wird nicht gesprochen. Also das ist ganz geheim, dieses Gesetz, und eigentlich viel, viel einschneidender als der Cloud Act.
Es ist klar, dass jetzt viele darauf aufmerksam werden, weil so ein extremer Präsident in den USA sitzt. Siehst du das als das größte Problem, dass der jetzt da ist, oder die Tatsache, dass eben einzelne Firmen solche Marktmacht haben, dass sie so viel Daten an sich binden können und dann ja immer mal diesem, mal jenem oder mal jener Regierung ausgeliefert sind und politischen Weisungen ausgeliefert sind?
Also das Zweite ist sowieso ein grundsätzliches Problem der Netzwerkeffekte, der Monopole, die wir haben, also mehr Oligopole, dass diese so viele Daten zusammengeführt haben, jetzt zum Beispiel Meta oder hat Daten von Instagram, WhatsApp und Facebook selbst, kann das zu einem Superprofil zusammenführen, macht Facebook auch, also macht jetzt Mark Zuckerberg vor allem, kontrollieren den politischen Diskurs. Also das ist ein allgemeines Problem, den wir haben, grundsätzlich in Europa, dass wir kritische Infrastruktur haben bei amerikanischen Big-Tech-Unternehmen für ganz viele verschiedene Lebensbereiche. Aber ich würde schon sagen, der Zugriff durch einen erratischen, launischen, irrationalen US-Präsidenten, der ganz genau weiß, wie er die Leute erpressen kann, dass jetzt die US-Regierung einfach sagen kann, ach, wir schauen mal, was da in den E-Mails von den Politikerinnen und Politikern drin ist. Oder unsere Bundesparlamentarier haben auch Microsoft-Software. Also da kann man schauen, wenn sie nicht anständig verschlüsseln oder wenn sie irgendwelche Kommissionsprotokolle nicht verschlüsselt rumschicken, dann könnte ja eigentlich eine Anforderung sein vom Geheimdienst, weil es wird ja nicht dokumentiert, schick mir mal da von diesen SP-Politikerinnen, Nationalrat oder von der SVP mal diese Dokumente. Es wird nicht so einfach sein technisch, weil diese Daten sind teilweise gut verschlüsselt mit Schlüsselmanagement vor Ort, auch in den Rechenzentren in Europa. Aber dann kann irgendein Service-Ingenieur kommen und da mal schauen, was es da alles gibt. Also theoretisch sind sehr viele Szenarien möglich und gerade bei dieser Regierung würde ich nicht ausschließen, dass sie davon Gebrauch macht.
Folgt denn daraus nicht, dass man hier einen Wirtschaftszweig hat, der dermaßen umfassend ist und wo dermaßen viel hineinläuft, wo dermaßen viele Institutionen und Menschen davon abhängig sind, dass der völlig anders reguliert werden müsste als andere Wirtschaftszweige, als, weiß ich was, Kleiderhandel, irgendwas. Wäre das nicht der Anlass, sich zu überlegen, dass man die Digitalwirtschaft, dass den ganz besonderen Gegebenheiten, die sie nun mal hat und der enormen Macht und der Verbreitung, die hat, regeln müsste?
Also sicher, Regulierung ist das eine, das macht ja die EU vor allem mit dem Digital Services Act und Digital Markets Act. Jetzt die Frage, wie sehr sie den durchsetzen können, weil Trump gesagt hat, wenn ihr das durchsetzen möchtet, dann liefern wir euch keine KI-Chips mehr. Die Gesetze sind da der EU, die vor allem im Bereich Monopole eigentlich sehr gute Gesetze sind, der Digital Markets Act, also dass man eben nicht seine Monopolsituation missbrauchen darf, um neue Branchen zu erschließen, um noch größer zu werden. Das wäre mal das eine. Aber Regulierung alleine wird uns nicht helfen. Wir müssen industriepolitisch aktiv werden in der Schweiz und in Europa. Wir müssen selber investieren in unsere europäischen IT-Unternehmen, teilweise halt vielleicht auch wirklich protektionistisch bei European. Also es ist so eine Losung, die jetzt auch Ursula von der Leyen von der EU-Kommission herausgegeben hat, bei europäischen IT-Unternehmen einzukaufen, plus Technologien zu fördern, die offene Standards fördern und auch den Quellcode offenlegen, weil dann haben die Kundinnen und Kunden haben viel mehr Autonomie. Also eben digitale Souveränität heißt ja auch, dass man die Kontrolle hat und vieles alleine auch entscheiden kann, dass man sagt, wenn dieser Anbieter mir nicht passt, dann wechsle ich, ohne dass alle Daten weg sind. Genau das ist eigentlich the way to go, glaube ich, auch für Europa selbst. Europa muss sich überlegen, wie können wir die Unternehmen in diesem Bereich fördern, ohne dass wir eben die Big-Tech-Monopole kopieren, weil die Big-Tech-Monopole, die wollen nichts rausgeben. Ich bin ja auch in Verhandlungen jetzt mit Amazon für die Rahmenverträge mit dem Bund. Das ist ein Verfahren, das geht schon 2,5 Jahre. Ich bekomme jetzt endlich diese Rahmenverträge, aber die sehen in allem ein Geschäftsgeheimnis, sind eine Blackbox. Wir wissen nicht, wie sie funktionieren und sie möchten, dass wir vor allem von ihnen abhängig sind. Europa sollte das nicht einfach 1:1 kopieren, sondern sich einen eigenen Weg der offenen, souveränen Digitalisierung überlegen.
Mir scheint ja, von dem wird schon länger gesprochen, jedenfalls ist ja auch sagen wir mal, interessierten Laien wie mir klar, seit sagen wir mal, 2 Jahrzehnten, dass hier einige wenige Firmen auf dem Weg sind, irrsinnig viel Macht zu erlangen in diesem Wirtschaftszweig. Wäre es noch rechtzeitig, ist es noch nicht zu spät für Europa, sich hier diesen eigenen Weg zu überlegen? Kann das noch klappen?
Ja, ich habe dazu mal ein Interview gemacht mit Bert Hubert. Der ist so ein Public Technologist. Ich finde, er kann Technologien sehr gut erklären, programmiert selber, hat auch für die Geheimdienste gearbeitet in Europa. Er sagt, und das sagen auch viele andere auch, wir müssen uns darauf einstellen, es wird zuerst holprig sein. Wenn wir sagen, auf der Software-Ebene versuchen wir, Dinge zu ersetzen, also eben wir versuchen, eine E-Mail zu programmieren, die sicher ist, die von einem europäischen Anbieter stammt, und dann sukzessive einfach immer den Bedarf zuerst ermitteln, was haben wir selber, was können wir selber, haben wir das Personal hier? Und das ist so, das europäische Personal ist, die Ingenieure, Softwareprogrammierer sind sehr gut qualifiziert, aber die meisten gehen dann in Silicon Valley. Und die ist dann die Frage, wie können wir die hier behalten, dass die auch entlöhnt werden für die Arbeit, die sie zum Beispiel für Open-Source-Komponenten machen, also eben diese Teile von Software, die Bausteine, für die es bisher keine Bezahlung gab, aber die enorm wichtig sind. Eben auf der Software-Ebene, denke ich, kann man da 10, 15 Jahre, kann man mit diesem Zeithorizont schon etwas bewirken, und der Zug ist noch nicht abgefahren. Bei Hardware ist das natürlich etwas anderes. Also da weiß ich nicht, ob Europa groß aufholen kann. Wir sind da sehr abhängig von China, Taiwan, USA, Südkorea. Also das wird wahrscheinlich schwieriger werden, vor allem im Bereich Chip oder KI-Chips und Chip-Design. Aber eben Software, da müsste man jetzt einfach mal beginnen und nicht sagen, es ist alternativlos und wir können jetzt eh nichts mehr bewirken und begeben uns nur noch weiter in die Abhängigkeit von Microsoft.
Step by step sollten wir uns aus der Abhängigkeit von Microsoft lösen. Immerhin, dank Trump könnte man sagen, sind sich nun mehr staatliche Institutionen und Firmen des Problems der Abhängigkeit bewusst. Einer Abhängigkeit, die vor 20, 30 Jahren begann. Damals, in den 90er und 0er Jahren, war die globale Ordnung vom Primat des Marktes bestimmt. Wirtschaftliches Handeln folgte der Logik von Effizienz und Kostenoptimierung. Der Staat sollte vor allem für einen angeblich fairen Wettbewerb sorgen. Ein wesentliches Merkmal der Globalisierung war in jenen Jahren der Ausbau der Infrastruktur. Infrastruktur wurde als Bedingung für Wachstum gesehen und vor allem durch die ökonomische Brille betrachtet.
Diese Ordnung ist im Umbruch. Der Wirtschaftswissenschaftler Milan Babic beschreibt in seinem Buch Geoökonomie, wie sich das Verhältnis von Staat, Markt und Politik neu ordnet. Die Rolle des Staates transformiert sich, jedenfalls in wirtschaftlich mächtigen Ländern. Weg vom Wettbewerbsstaat hin zu einem Akteur, der verstärkt seine Macht und geopolitischen Motive verfolgt. Staaten, aber auch multinationale Unternehmen agieren nicht mehr nur im Rahmen eines globalisierten Marktes, sondern setzen wirtschaftliche Macht gezielt zur Durchsetzung politischer Interessen ein. Was bedeutet das nun für die Schweiz in Bezug auf Microsoft? Klar ist, die Cloud ist Infrastruktur und wer diese Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert den Zugang zu Daten und zu Systemen. Aktuell liegt diese Kontrolle weitgehend in den Händen weniger amerikanischer Konzerne, Microsoft, aber auch Amazon und Google, die amerikanischem Recht unterliegen und amerikanische Interessen verfolgen. Der Schweiz sei also dringend geraten, eine Strategie zu überlegen, um digitale Souveränität oder zumindest mehr digitale Souveränität zu gewährleisten.
Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.